Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Far Away. Das könnte Nummer 100 sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Muss ich nochmal nachschauen bei Gelegenheit, aber wir sind irgendwo in der Region. Ist aber eigentlich auch gar nicht so wichtig. Es ist jedenfalls die erste Folge nach einer etwas längeren Pause, wie regelmäßige HörerInnen wissen werden, denn ich war ja ein wenig unterwegs, beziehungsweise zwischendurch noch krank und so Geschichten. Und ja, so ist es halt. Also, nach der Rückkehr aus Deutschland war ich nochmal 2 Wochen ungefähr hier, bis es dann wieder nach San Francisco ging. Und jetzt bin ich seit vorgestern wieder in Vancouver. Es ist der 28. März, Donnerstag, der 28. März 2024, Viertel nach 5 nachmittags, also ein bisschen später. Im Vergleich zu sonst, es ist quasi Ostern, beziehungsweise ich glaube, es ist technisch betrachtet Gründonnerstag und damit schon durchaus Ostern, aber ich bin da nicht so bewandert in österlichen Fragen. Da müsste man sich an andere Leute wenden mit anderen Ausbildungen. Meine Schwester beispielsweise ist da sehr bewandert. Ja, es ist schön, mal wieder die Gelegenheit zu haben, mit euch zu sprechen, zu euch zu sprechen, wie auch immer man das nennen soll. Ich werde ein bisschen erzählen, was so in San Francisco los war. Und das ist dann ja auch schon der wesentliche Anteil der Woche. Also im Prinzip schon irgendwie eine Sonderfolge, könnte man sagen. Aber irgendwie auch nicht, weil eigentlich, ja, geht es um die letzte Woche und das, was so los war. Und es gibt ein paar Rubriken und Themen und alles, was man kennt. Insofern ist es dann eigentlich auch wieder sehr vertraut. Ich werde versuchen, in den nächsten Wochen bis Monaten dann auch wieder regelmäßiger, idealerweise wöchentlich hier zu sein. Das war jetzt nicht der Regelfall, sondern das soll eine Ausnahme sein, dass es so lange Unterbrechungen gibt. Damit genug der Einleitung, springen wir rein in die fast vergangene Woche. Wir starten mit der Schlagzeile der Woche. Es ist eine schöne, es ist eine hübsche, von CBC, dem Canadian Broadcasting Service. Und sie stammt von gestern, vom 27. März, relativ spät abends, 7 Uhr. Ne, das ist so ein, ich gehe aus dem Büro nach, so eine, ich gehe aus dem Büro-Meldung, würde ich sagen. Und die Schlagzeile lautet: Hungry friendly pig rescued from the side of Highway 97 in the interior of BC. Also ein hungriges, freundliches Schwein wurde gerettet von der Seite, vom Rand eines Highway, vom Rand der Autobahn 97 innerhalb von BC, also im Inland von British Columbia. Und zwar geht es um ein Prince George Schwein. Das ist ein relativ struppiges Viech, würde ich sagen, so von den Bildern ausgehend. Und dieses Prince George Schwein, das hat leider keinen Namen, wurde aber gefunden vor dem Haus einer Dame, die im Norden von Clifton wohnt. Das ist 400 Kilometer südlich von Prince George, das anscheinend auch eine Stadt ist, nicht nur ein Schwein. Und dann hat diese Dame das Piggly Wiggly Sanctuary in Summerland angerufen, um zu fragen, was man denn mit dem Schwein machen soll. Aber dieses Piggly Wiggly Sanctuary in Summerland, das war leider voll. Was natürlich sehr ärgerlich ist. Und dann hat aber die Dame offenbar Erfolg gehabt bei einer Frau, die betreibt einen Laden namens Tickled Pig Rescue. Tickled Pig Rescue. Und Tickled Pig Rescue hat dann die Gelegenheit ergriffen und das Schwein aufgenommen. Es ist ein relativ schweres und großes Schwein für sein Alter, also wahrscheinlich weniger als ein Jahr, wiegt ungefähr 125 Pfund, also über 60 Kilo, wobei diese Kune-Kune-Schweine, wie sie anscheinend heißen, bis zu 220 Pfund wiegen können, also schon nochmal deutlich mehr. Aber wie gesagt, ist halt noch ein sehr junges Schwein und ja, war anscheinend sehr hungrig, also das Schwein hatte versucht, irgendwie den Rasen im Vorgarten dieser Dame aufzureißen, weil es irgendwie nach Essen gesucht hat. Ist dann zurück nach, also in dieses Sanctuary gebracht worden, auf einer vierstündigen Autofahrt. Also die SchweinerretterInnen in British Columbia sind sehr engagiert. Nach Aussage der Schweinerretterin hat er es sehr genossen, Musik zu hören und ein bisschen zu oinken, jedes Mal, wenn die Leute miteinander gesprochen haben, also die mehreren Leute, die offenbar in diesem Auto saßen. Und ja, sie hat dann noch ein bisschen was sich über den Charakter des Schweins geäußert, denn offenbar war die Dame, die das Schwein gefunden hat, ein bisschen, er hatte ein bisschen Angst vor dem Schwein, denn es ist ein pushy, hungry boy, so steht es hier als Zitat. Das heißt, ein bisschen aggressiv wohl in seinem Hunger. Und ansonsten geht es dem Schwein aber gut. Also das muss man sagen. Und letztlich ja, ist es dann ein Erfolg gewesen in der Schweinerettung. Bisher gab es einige Anfragen, ob denn das Schwein aufgenommen werden könnte, also von Privatpersonen. Aber die meisten wollten Schnitzel daraus machen oder das Schwein zum Züchten benutzen. Und das sollte eben nicht passieren. Denn das Pig Sanctuary, das möchte, dass das Schwein irgendwo zu Hause ist, wo es nicht zu essen wird für irgendwen. Genau. Also, es gibt da noch einen Hinweis am Ende des Artikels. Da geht es darum, dass man aufpassen soll bei entflohenen Schweinen, denn diese Schweine können dafür sorgen, also können sich vermehren und können dafür sorgen, dass es so wilde Schweinerotten in der Region gibt. Und denen will man nicht im Dunkeln begegnen. Das ist also wichtig zu wissen. Wenn man einem Schwein begegnen sollte, sollte man es weder zu Essen verarbeiten, noch sollte man es zur Zucht nutzen, noch sollte man es einfach laufen lassen, damit es sich verwildert, sondern man sollte eine erfahrene Schweineunterstützungsorganisation anrufen. Die fahren dann 4 Stunden lang mit dem Auto raus und holen das Schwein ab. Das ist vielleicht auch für euch wichtig zu wissen. Gut, das denke ich war die Schlagzeile der Woche. Jo, was habe ich denn so gemacht? Ich bin am letzten Donnerstag nach San Francisco geflogen, also heute vor einer Woche. Relativ früh morgens, leider wieder so ein 8-Uhr-Flug. Also ich bin hier irgendwie um 5 Uhr los oder so. Ganz furchtbar. Vancouver hat ja den großen Vorteil, dass man schon am Flughafen in die USA einreist. Also man muss nicht nach der Ankunft noch irgendwelche Passkontroll-Geschichten machen oder da irgendwie sich anstellen oder so Geschichten, sondern es wird dann behandelt, wenn es ankommt, wie ein Inlandsflug innerhalb der USA. Dafür muss man in Vancouver kurz anstehen, das geht aber ganz schnell, das dauert irgendwie 5 Minuten. Das ist so der große Vorteil. Hat auch alles wirklich gut und reibungslos geklappt. Also ich war dann ja so am späten Vormittag in San Francisco, so ein 2,5-Stunden-Flug, hab noch die letzten beiden Folgen Last of Us angeschaut, die ich bei meinem letzten Air Canada Flug noch, also ich hatte die Staffel begonnen beim Flug aus Deutschland und habe dann quasi die Staffel jetzt beendet bei dem Flug nach San Francisco. War gut, kann ich sehr empfehlen. Wie wahrscheinlich alle schon wissen, aber ich wollte es dann auch nochmal erwähnt haben, dass ich es jetzt auf einem Flugzeugmonitor auch gesehen habe, immerhin. Genau, ich bin dann in San Francisco mittags angekommen, bin relativ entspannt zu meiner Unterkunft. Das war ein Hotel in der Columbus Avenue, wo ich auch gewohnt habe für das zweite Jahr in San Francisco. Also ich war quasi wirklich schräg gegenüber von mir selber, neben meiner Lieblingstaqueria tatsächlich. Also meiner Lieblingstaqueria in North Beach zumindest. Es gibt in North Beach nicht so viele gute Optionen für mexikanisches Essen. Und die Taqueria Zorro ist eine der besseren. Die haben nämlich unter anderem auch einen Burrito, der mit Pommes unter anderem statt Reis gefüllt ist. Das klingt zwar ganz furchtbar, ist aber eigentlich ganz geil, ehrlich gesagt. Wobei ich mag auch authentisches mexikanisches Essen, aber so Tex-Mex darf es dann auch ab und zu mal sein. Und dieser Burrito ist halt schon ganz nett. Hatte ich diesmal aber nicht. Ich hatte ein bisschen mexikanisches Essen, aber nicht dort. Genau, hab dann eingecheckt, bin ein bisschen noch durch die Stadt gelaufen, beziehungsweise habe auch noch ein bisschen gearbeitet, hatte noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen und bin dann zur Uni, zur UC LAUSF, wegen des eigentlichen Anlasses meines Besuches, nämlich einem Alumni-Treffen. Also die aktuelle LLM-Klasse hat sich mit Alumni wie mir getroffen, um so ein bisschen zu networken, könnte man sagen. Ich kannte die Klasse ja schon von August. Ich war ja da zum Vortrag eingeladen über meine Karriere, Erfahrungen, meine bisherigen. Und ja, das hat sich dann so gestaltet. War ganz nett, hat Spaß gemacht, war schön, einfach ein paar alte Gesichter sehen. Also nicht alt natürlich, sondern ein paar bekannte Gesichter gesehen und ein paar neue Gesichter gesehen. Mich mit vielen Leuten unterhalten, die auch für die Uni arbeiten und so ein bisschen ausgetauscht, einfach was man so gemacht hat. Ich denke, ich werde im Sommer wieder da sein, spätestens, um dann ja vielleicht wieder an dem Panel teilzunehmen oder einfach so mal gucken. Ich bin jedenfalls immer gerne da, ist immer eine schöne Gelegenheit, dort vorbeizuschauen und mit den Leuten dann auch ein bisschen zu reden. Ja, das war ein netter Abend. Ging auch relativ lang, ging so bis 10 oder so. Naja, nicht ganz. Also 9, halb 10 war ich wahrscheinlich wieder zurück im Hotel. Ja, hat aber Spaß gemacht. Ist ja immer so, Essen ist relativ gut, es gibt freie Getränke und das nimmt man natürlich auch gerne mit. Insofern ein sehr netter Donnerstag. Dann war ich mit meinem ältesten Freund in San Francisco verabredet, der sich nämlich aus der Stadt verabschiedet, zu meiner eigenen und auch seiner eigenen Überraschung. Nach 7 Jahren geht's nach Chicago. Na, wir kannten uns 6 von den 7 Jahren. Und ja, jetzt ist er plötzlich, also er ist jetzt heute, nee, gestern ist er losgefahren schon. Und Ende der Woche ist er in Chicago dann. Gab halt die Chance und dann hat er gesagt, also auch wenn ich San Francisco liebe, ich habe hier irgendwie eine schlechte Situation gerade. Ich habe keine wirklichen Karriereoptionen, die mir irgendwie gefallen. Bin jetzt lange arbeitslos gewesen und ja, da ist jetzt eine einmalige Chance in Chicago, also mache ich das. Das ist vollkommen verständlich und ich gönne ihm das sehr. Für mich ist es halt komisch, weil so eine Konstante irgendwie wegbricht. Und ich sag mal, wenn man im Ausland ist, wenn man im Ausland lebt, so viele Konstanten hat man am Anfang und ich bin irgendwie schon immer noch am Anfang, hat man am Anfang einfach nicht, ne? Also das sind nicht so viele Leute, die man einfach schon für lange kennt, das ist ja ganz logisch. Und wenn dann so jemand quasi wegbricht, denn Chicago ist schon eine Ecke weg von San Francisco, ist das erstmal komisch. Zumal, wenn das jemand ist, wie in diesem Fall, der für mich so sehr in Verbindung mit der Stadt stand und eben eigentlich auch noch steht. Also irgendwie quasi synonym ist gewesen ist für mich mit San Francisco. Das zweite, dritte, vierte Mal, dass ich in San Francisco war, bin ich bei ihm untergekommen für die ganze Zeit. Jetzt neulich, als ich aus Deutschland zurück nach Kanada umgezogen bin, bin ich bei ihm untergekommen. Er hat mir einen Koffer nachgeschickt. Also ne, es sind halt irgendwie ganz wichtige Verbindungen, die man irgendwie mit dem eigenen Erleben dieser Stadt auch hat. Deswegen war das komisch. Wir hatten aber einen schönen Abend im Castro. Wir haben ein paar Bier getrunken an drei, ja, jemals besuchten Orten. Witzigerweise auch an der Blush Wine Bar. Da haben wir angefangen. Und zwar mit genau der Bestellung. Rein zufällig, die wir hatten, als wir uns da vor 6 Jahren das erste Mal getroffen haben. Das heißt, genau die gleichen beiden Biere waren das. Ja, das war ganz nett. Ja, schöne Rückschau, sage ich mal, auf vergangene Ereignisse. Das hat schon viel Spaß gemacht und war ein sehr schöner und auch wichtiger Abend. Und so ein Freitagabend im Castro ist ja auch generell eine ganz nette Sache. So habe ich also meinen Aufenthalt in San Francisco sehr angenehm und sehr vielseitig beginnen können. Wir machen mal wieder ein Rechtsthema der Woche, dachte ich mir. Und das Rechtsthema der Woche ist eine Sache, über die habe ich auch schon einen kleinen Artikel geschrieben. Da soll es gehen um Apple und die US-Regierung, die FTC, und das Department of Justice, das einen Antitrust-Rechtsstreit gegen Apple begonnen hat. Antitrust heißt im Prinzip Kartellrecht. Es kann auch heißen Wettbewerbsrecht, in dem Fall geht es aber eher Richtung Kartellrecht. Und ich wollte mal so ein bisschen, ja, da reinschauen, was da eigentlich los ist, worum es eigentlich geht, wieso die Aussichten sind und einfach mal ein bisschen allgemein informieren, denn das ist eine spannende Sache, die auch spannende Auswirkungen haben könnte. Wie alle Apple-NutzerInnen wissen, ist einer der Vor- und auch Nachteile von Apple ja das relativ abgeschlossene Hard- und Software-System. Sprich, man ist nicht frei in der Zusammenstellung der eigenen Hardware und man ist nur sehr eingeschränkt frei in der Zusammenstellung der Software, die man auf dieser Hardware benutzt. Also man kann nicht ohne weiteres andere Betriebssysteme installieren, man kann nicht ohne weiteres Programme aus jeder Quelle installieren, sondern man ist zum gewissen Grad limitiert. Das hat natürlich den Nachteil, dass man auf Apple angewiesen ist, wenn es irgendwie um Upgrades geht, die es in der Regel einfach gar nicht gibt. Dass man auf Apple angewiesen ist, wenn es irgendwie um Software geht, die es eben schon von Drittanbietern gibt, die aber eben erst freigeschaltet werden muss und so weiter und so fort. Es hat aber den Vorteil natürlich auf der anderen Seite, dass es gerade für unerfahrenere NutzerInnen einfacher und sicherer ist. Man kann nicht viel kaputt machen. Es wird alles von außen kontrolliert und das ist natürlich auch in meinem Rechtsbereich, das ist im Datenschutzrecht eine wichtige Erwägung. Also für die Kanzlei nutze ich tatsächlich ein MacBook, ist auch ein tolles Gerät, gar keine Frage. Und das nutze ich auch aus Datensicherheitsgesichtspunkten. Das ist gar keine Frage. Also es hat Vorteile und das ist ein Grund, einer der Gründe, neben Prestige sicherlich auch, warum viele Unternehmen, die nicht gerade so im zentralen Tech-Sektor unterwegs sind, tatsächlich Apple-Geräte für ihre ArbeitnehmerInnen nutzen und die ausgeben. Es lässt sich relativ einfach kontrollieren. Man kann nicht wahnsinnig viel damit anstellen im Vergleich zu anderen Geräten, aber sie lassen sich relativ leicht kontrollieren. Das ist für administrative Aufgaben einfach ein Vorteil. du weißt relativ genau, was los ist. Du hast überall die gleiche Hardware drin, du hast überall im Prinzip die gleiche Software. Das heißt, du kannst relativ schnell Probleme adressieren und relativ schnell Dinge irgendwie auch unter Kontrolle bringen. Insofern kann es tatsächlich sein, auch wenn man technologieneutral natürlich rangeht, dass man aus Datenschutzperspektive durchaus den Rückgriff auf Apple-Geräte empfehlen kann. Es kommt immer sehr darauf an, was das Unternehmen braucht und was nicht, aber es kann sein. Jetzt ist es aber so, dass es ja nicht wahnsinnig viele wichtige Kräfte auf diesem Handymarkt, insbesondere auf dem Smartphone-Markt gibt. Das sind zumindest was Software angeht, was Betriebssysteme angeht, Apple und Google im Prinzip. Es gibt noch ein paar andere, aber das sind diejenigen, die über 90% des Marktanteils haben. Apple insbesondere auch in den USA ganz stark, Google weltweit auch wahnsinnig stark. Google hat einen anderen Ansatz. Google hat ein relativ hochgradig konfigurierbares Betriebssystem. Ich habe noch gar nicht so viel getrunken heute. Und Apple hat eben ein relativ beschränktes Betriebssystem, was irgendwie Third-Party-Geschichten angeht. Das heißt, bei Android, so heißt das System von Google, kann man wesentlich mehr tun. Und auch aus diesem Grund sieht sich Apple jetzt einem Rechtsstreit ausgesetzt, den das Department of Justice, das amerikanische Justizministerium, auf den Weg gebracht hat. Es geht insbesondere um die Einschränkung von Drittanbieter-Software und Hardware auf dem iPhone. Zum Beispiel gibt es ja sogenannte AirTags für iPhones. Das sind so kleine GPS-Module, die quasi dazu dienen sollen, Gepäck zu tracken, zum Beispiel. Oder auch das eigene Portemonnaie, so Geschichten. Man kann diese GPS-Tracker da irgendwie reinstecken und dann kann man die mit dem iPhone tracken. Das funktioniert einerseits über ja eben GPS für das grobe Tracking, dann funktioniert es über Bluetooth unter Umständen und es funktioniert über eine Art Netzwerk, das durch alle anderen Apple-Geräte, die in der Nähe sind, erstellt wird. Das ist relativ faszinierend, wie das klappt. Es klappt auch ganz toll. Gar keine Frage. Gibt aber auch Drittanbieter, die solche Hardware eben teilweise auch deutlich günstiger herstellen und eben auch fürs iPhone. Unter anderem Tile. Tile ist der Hersteller, den ich tatsächlich nutze für meine Tracking-Tags. Also ich habe sowas auch, weil ich habe schon mal einen Koffer verloren, der 4 Monate verschwunden war. Deswegen habe ich daraus gelernt. Und Tile kann aber nicht alle Sensoren des iPhone nutzen. Ist also ein bisschen eingeschränkt darin, zum Beispiel dieses Netzwerk zwischen Geräten zu erstellen. Und damit haben die AirTags, die von Apple selber stammen, eben einen riesigen Wettbewerbsvorteil. Das ist ein klassisches Monopolproblem, ein klassisches kartellrechtliches Problem. Jemand, der die volle Kontrolle über den Markt hat, kann die Regeln dieses Marktes bestimmen und das will das Kartellrecht eigentlich nicht. Und solche Dinge sind im Prinzip die Grundlage dieses Rechtsstreits gegen Apple. Das heißt, im Prinzip sagt das Department of Justice, Apple, du musst deine Systeme öffnen für Drittanbieter. Wenn das passieren sollte, hat das den positiven Effekt, dass Drittanbieter simpler Dinge fürs iPhone herstellen können mit mehr Funktionalitäten. Das ist gut. Und hat natürlich aber den negativen Effekt, dass die Kontrolle, der Grad an Kontrolle, beispielsweise von Systemadministratoren geringer wird und dass eben auch der Anspruch an die NutzerInnen von Apple-Geräten gleichzeitig höher wird, denn man hat dann mehr Auswahl. Es ist also so ein bisschen die Frage, ob man den Out-of-the-Box-Datenschutz und andere Schutzfunktionen, also auch Antivirusschutz und so weiter, den Apple-Geräte eben aktuell mit sich bringen, ob man den ein Stück weit verringert, dadurch, dass man mehr Zugriff durch Dritte erlaubt. Quasi auf die Mündigkeit der NutzerInnen setzt. Ich selbst habe da gar keine so klare Position zu. Also einerseits bin ich natürlich der Auffassung, wo es Monopole gibt, sollten sie gebrochen werden. Monopole sind keine gute Sache für den Wettbewerb und sind auch sonst keine gute Sache für VerbraucherInnen, also aus jeder denkbaren politischen Perspektive, außer der des Monopolinhabers, ist es keine gute Sache. Also selbst wenn man jetzt irgendwie, sagen wir mal, dem Kapitalismus als solchen etwas strenger gegenübersteht, würde man zumindest private Monopole nicht wollen. Eventuell würde man staatliche Monopole in einigen Bereichen wollen, die gute alte Stammokap-Ideologie, der Staatsmonopolkapitalismus. Aber man will auf jeden Fall keine privaten Monopole. Man will nicht, dass ein privat gehaltenes Unternehmen einen gesamten Markt kontrolliert, wie es eben zumindest in gewisser Weise der Fall ist für Apple und das iPhone. Ob das ein größerer Markt ist und es quasi mit Google gemeinsam ein Duopol ist über den gesamten Smartphone-Markt, ist eine Frage, die dieser Rechtsstreit noch beantworten muss. Es gab kürzlich einen Rechtsstreit zwischen Epic und Apple. Da ging es um den Zugang zum App Store. Und auch die Zahlweisen im App Store, denn Apple nimmt einen ganz erheblichen Anteil von Zahlungen, die über den App Store getätigt werden, an sich. Und Epic als Hersteller des Spiels, des Videospiels Fortnite, die wollten eben ihr Geld behalten, was irgendwie auch nachvollziehbar ist. Und wollten das eben nicht über Apple abwickeln, sondern selber abwickeln. Und dann hat Apple gesagt, ja, dann dürft ihr das nicht vertreiben bei uns. Dann dürft ihr Fortnite nicht vertreiben bei uns. Das ist so quasi runtergebrochen der Inhalt dieses Rechtsstreits gewesen. Und da hatte das angerufene kalifornische Gericht und das Berufungsgericht des 9. Circuit, also unter anderem Kalifornien und Hawaii sind da drin, die hatten gesagt, dass es ein Duopol gäbe im Smartphone-Gaming-Markt zwischen Apple und Google. Und der Supreme Court hat das nicht zur Entscheidung angenommen. Das ist also in der Sache das letzte Wort gewesen. Es kann aber sein, dass in dieser Sache jetzt eventuell das Gericht entscheidet, wenn es um generelle Apps geht, dass es ein Monopol für iPhones statt eines Duopols für Smartphones insgesamt gibt. Also ich hoffe, man versteht das. Die Frage ist einfach, wie man den Markt definiert. Ob man sagt, dass iPhones ein eigener Markt sind oder ob man sagt, dass Smartphones ein gemeinsamer Markt sind. Je nachdem gibt es einen Monopolisten oder zwei Duopolisten für Betriebssysteme. In beiden Fällen ist es aber so, man muss irgendwie Regeln festsetzen. Und das wird der spannende Teil werden. Also, ich habe deswegen keine Meinung, weil ich denke, man hat als Nutzer in ja schon die Wahl des Geräts. Also, man kann sich ja schon aussuchen, welches Gerät man nutzt, zumindest privat. Und wenn man ein Unternehmen ist, also wenn man angestellt ist im Unternehmen, hat man keine Wahl, okay, aber das Unternehmen hat trotzdem noch die Wahl. Ich sehe die Vorteile von geschlossenen Systemen. Klar, ich sehe auch die offensichtlichen Nachteile. Gerade erfahrenere BenutzerInnen werden häufig auch mehr Zugriff haben wollen, mehr Möglichkeiten haben wollen. Aber man muss eben so ein bisschen den Middle Ground finden. Ne? Man muss eine Möglichkeit für alle finden. Und letztlich ist es kein so schlechter Weg, wenn man dafür alle Bedürfnisse unterschiedliche Systeme hat. Insofern weiß ich nicht, wie ich die Entscheidung präferieren würde. Also ich würde mir wünschen, dass man das so ein bisschen abstuft, dass man ein bisschen schaut, wie kann man diese Vorteile erhalten des Apple-Systems und dabei aber die Nachteile möglichst beseitigen. Klar, das will jede Gerichtsentscheidung, das wird hier aber schwierig werden. Jedenfalls deswegen glaube ich, das wird eine ganz spannende Angelegenheit und ich rate sehr dazu, sich anzuschauen, wie das dann so in Zukunft ablaufen wird. Das war das Rechtsthema der Woche. Knapp unter 10 Minuten über Kartellrecht. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht. Mir hat Spaß gemacht. Machen wir weiter mit San Francisco. Samstag war ich verabredet mit so ein paar Fußballfreunden, also Freunden, die ich vom Fußball kenne und die auch Freunde des Fußballs sind. Wir sind zu einem El Farolito-Spiel gegangen. Das ist ganz überraschend verlegt worden auf einen Ground in der Innenstadt Downtown, wo ich noch nie war tatsächlich. Das James Long Field, James Long Sporting Field. Mit Blick quasi fast auf meine Uni, also mit Blick vor allem auf die City Hall, aber auch fast auf meine Uni. Ich habe es noch nicht nachgetragen in meiner Groundhopping-App, aber auf jeden Fall habe ich jetzt also einen neuen Ground, ein neues Stadion in San Francisco, wo ich ein Spiel gesehen habe. Spiel selber war jetzt nicht so prall, 0 zu 0 gegen Sacramento Gold, aber war nett, irgendwie mal wieder ein ja, unterklassiges Fußballspiel zu sehen und ja, ich habe mich natürlich auch gefreut, die Leute so wieder zu sehen. Also wir hatten vorher Burritos bei El Farolito, der gleichnamigen Taqueria, die eben auch dem Verein quasi zugehört oder umgekehrt. Und auch das kann ich sehr empfehlen. Wenn ihr mal in San Francisco seid, El Farolito hat drei Standorte, da kann man nur in Bar bezahlen, das ist wichtig zu wissen. Ist aber auch nicht besonders teuer, also so 15, $16 habe ich gezahlt für Burrito, Chips und ein Bier. Das ist, denke ich, in Ordnung. Und auf jeden Fall sehr, sehr nett. Also mit einer der besten Burritos der Stadt. Vielleicht nicht der, ja, vielleicht auch schon der beste der Stadt. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Also es ist auf jeden Fall einer der besten der Stadt. Wenn man eben daran denkt, dass es ein bisschen eine Schlange geben kann, wenn man daran denkt, dass es nur Barzahlung gibt, dann ist man da auf jeden Fall gut bedient. Ja, das war dann so der Samstag. Also relativ viel Fußball und ja, ein bisschen mit Freunden unterwegs sein. Ich muss hier nicht gendern. Es war keine Freundin dabei. Nee, leider nicht. Genau, nee, also das war so der Samstag und das war auf jeden Fall sehr erholsam und sehr schön. Ja, Ort der Woche, machen wir mal schnell an. Und zwar habe ich gerade ja die San Francisco City Hall erwähnt und ich glaube, obwohl die vor meinem Fenster war über ein ganzes Jahr, habe ich nie genauer was darüber erzählt. Dabei ist das ein sehr bemerkenswertes Gebäude, denn es ist riesig. Es ist absolut riesig. Es ist tatsächlich höher als das Kapitol der Vereinigten Staaten. Und es hat eben auch eine sehr, sehr große Kuppel, die sich über das Gebäude erstreckt. Das ganze Areal nimmt zwei ganze Blocks ein. Also es ist wirklich ein riesig großes Areal mit einem riesig großen Gebäude. Und es ist gebaut worden vor etwa ja, 110 Jahren, im Jahr 1915, im Bereich Civic Center, also an der United Nations Plaza am BART. Bahnhof Civic Center ist eben diese City Hall quasi im Mittelpunkt eines ja, schwierigen Stadtteils immer noch und ja, thront dort quasi über allem drumherum. Warum das Ding so riesig ist, ist nicht gänzlich klar. Also es ist gebaut worden damals als Nachfolgegebäude für die alte City Hall, die 1906 beim Erdbeben zerstört worden ist. Also 1906 wurde hat ein riesiges Erdbeben, ein großes Erdbeben, New York City, genau, San Francisco erwischt, Stärke 7,9. Und es war bis heute, glaube ich, auch eins der letzten großen Erdbeben. Also es gab nicht so viele größere Erdbeben danach jedenfalls. 1906 ist immer noch so eins der Ereignisse, von denen man manchmal kleinere Spuren in der Stadt sieht, wie eben zum Beispiel diese City Hall. Genau, warum das, wie gesagt, so riesig ist, das Gebäude, ist nicht gänzlich geklärt, aber es ist wirklich absurd. Also es spielen auch diverse Filme dort im Umfeld. Das ist natürlich offensichtliche Filme, also Milk beispielsweise, über Harvey Milk, der ja in der City Hall erschossen worden ist im Jahr 1978. Der spielt natürlich auch in der City Hall teilweise der Film, leider. Und aber auch andere Filme, also zum Beispiel Dirty Harry spielt teilweise an der City Hall. Und tatsächlich auch ein James Bond-Film, nämlich A View to a Kill. Ich weiß nicht, wie der deutsche Titel ist. Also, A View to a Kill ist ein Roger Moore-Bond. Ich schau mal gerade, wie das denn auf Deutsch heißt. Im Angesicht des Todes. Im Angesicht des Todes, genau, natürlich. A View to a Kill. Das ist ja eine offensichtliche Übersetzung. Der spielt auch teilweise an und in der City Hall. Genau. Also, wie gesagt, ein sehr bemerkenswertes Gebäude, das man definitiv sehen wird, wenn man in San Francisco ist, weil es geht eigentlich gar nicht anders. Und es ist beleuchtet. Also es hat LED-Beleuchtung in verschiedenen Farben, die sehr hübsch sein kann, also die auch thematisch oft angepasst ist, wenn es irgendwie ein besonderer Tag ist, also am ja, des Pride zum Beispiel natürlich in Regenbogenfarben, während des Breast Cancer Month in Rot, beziehungsweise rosarot und eben entsprechend. Also ja, ist ein sehr hübsches Gebäude. Es passt irgendwie nicht so richtig in die Gegend, denkt man immer, weil es eben, ja wie gesagt, nicht die glücklichste Gegend von San Francisco ist gerade, aber es ist für sich genommen schon beeindruckend und weithin sichtbar. Also wenn ihr mal in der Gegend seid, schaut es euch an. Ihr werdet es eh nicht vermeiden können, es lohnt sich aber auch. Das war der Ort der Woche. Joa, dann haben wir noch den Sonntag. Sonntag war ich tatsächlich dann alleine im Golden Gate Park an den Beach Chalet Soccer Fields, weil es sehr, sehr windig war und niemand Lust hatte auf die Teams, die da gespielt haben. Aber ich hatte Lust, nochmal mir so ein bisschen Amateurfußball da anzuschauen. Es war schön sonnig, trotz des Windes und ja, hat Spaß gemacht, einfach draußen zu sein, am Meer zu sein nochmal. Das ist relativ nah wirklich am Ocean Beach, also am Pazifikstrand. Das ist immer sehr erfreulich und gerade deswegen bin ich auch immer so gerne da gewesen. Danach habe ich mich noch mit einer Freundin getroffen auf ein Bier direkt nebendran im Park Chalet. Das ist so ein Restaurant, Kneipe, Dings da mit so einem kleinen Biergarten. Ist auch sehr, sehr nett. War auch schön, sie mal wiederzusehen. Sie studiert gerade an der USF, also der University of San Francisco. Und das Studium ist jetzt wohl in den letzten Zügen. Das heißt, das wird gerade ganz aufregend alles. Ja, haben uns noch ein bisschen unterhalten und dann bin ich auch zurück, denn es stand ja der erste Arbeitstag der Woche an, beziehungsweise der Montag stand an und dann noch ja quasi anderthalb Tage in San Francisco damit. Ja, Montag, ja, ich bin generell wieder viel durch die Gegend gelaufen. Also ich habe jeden Tag so um die 20.000 Schritte irgendwie zurückgelegt, 15 Kilometer die Ecke und mehr teilweise. Also bin viel unterwegs gewesen, aber das erzähle ich jetzt nicht im Detail, weil die meisten Orte habe ich schon mal erwähnt hier. Am Montagabend war ich dann jedenfalls nochmal bei den Oakland A's, ein Trainingsspiel im Oakland Coliseum gegen die San Francisco Giants. Also ich habe tatsächlich doch nochmal ein Spiel der A's gegen die Giants gesehen, auch wenn es keine reguläre Bay Bridge Series mehr war, sondern eben nur ein Trainingsspiel. Die A's ziehen ja Ende des Jahres dann, beziehungsweise Ende der Saison oben nach Las Vegas, bedauerlicherweise, ärgerlicherweise auch. Das heißt, so viele Gelegenheiten werde ich nicht mehr haben, im Kolosseum mir ein Spiel anzuschauen und vor allem nicht gegen die Giants, also quasi ein Derby. Das ja, war ganz gut. Die Giants haben gewonnen, ist mir ganz recht. War auch nicht anders zu erwarten, ehrlich gesagt. Und ja, gut, aber am Ende nur ein Trainingsspiel. Es wurde sehr kalt gegen Ende. Und ja, dann war das auch schon der Montag. Dienstag bin ich auch nochmal ein bisschen, also war ich nochmal im Mission Dolores Park. Hab da ein bisschen Zeit verbracht. Der ist ja so schön über der Stadt. Also, da hat man einen wunderbaren Blick auf die Skyline von oben und ist allgemein einer der schönsten Orte, würde ich sagen, in San Francisco. Und es ist ja nur eine Stadt, die an schönen Orten wahrlich nicht arm ist. Ja, und dann war es schon wieder Zeit. Also, Dienstagnachmittag, Dienstagabend zurück nach Vancouver. Diesmal mit United Airlines, ohne Bildschirme. Also, keine Serien gucken diesmal. Dafür gab es einen kleinen Snack immerhin. Also, Nachteile, Vorteile, hält sich alles die Waage. Ja, dann war ich so gegen 23 Uhr wieder in Vancouver, bin dann recht schnell ins Bett. Ja, und jetzt so gestern, vorgestern waren relativ normale Tage, beziehungsweise gestern und heute meine ich. Da ist jetzt nicht so viel Erwähnenswertes passiert, außer dass ich eine neue Mikrowelle bekommen habe. Die hat eine Airfryer-Funktion tatsächlich, ganz luxuriös. Also jetzt habe ich quasi zwei Airfryer und ich weiß, das macht euch alle neidisch. Ja, wir sind wieder in der Gegenwart angekommen. Das war schon diese aufregende quasi Urlaubswoche für mich. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch erfolgreich auf ein verlängertes Wochenende in San Francisco entführen. Ich hoffe, ihr habt entführen übrigens nicht im rechtlichen Sinne, sondern nur im umgangssprachlichen und übertragenen Sinne. Ich hoffe, ihr habt alle ein wunderbares Osterwochenende, falls es denn euch auf euch zutrifft. Falls nicht, hoffe ich, dass ihr schöne Feiertage habt, denn Feiertage sind grundsätzlich immer gut, egal welchem Glauben man anhängt oder welchem weltlichen Glauben auch, ne? Also Ostern ist ja nicht unbedingt nur religiös geprägt, immer und für alle. Ja, und ich wünsche euch auch ansonsten eine ganz wunderbare Woche. Wie gesagt, ich plane, dass wir uns jetzt wieder regelmäßiger hören werden, also keine Sorge, ihr könnt dann jetzt wieder verlässlich jede Woche vielleicht einschalten. Wenn ihr das tut, dann bleibt mir nur zu sagen, wir hören voneinander. Ein kleiner Nachtrag, falls ihr nicht selber gezählt habt. Wir sind bei 96, wenn man alle Specials und die Pilotfolge mitzählt. Also, ihr könnt eure Champagnerflaschen noch geschlossen lassen für vier weitere Folgen. Es sei denn, ihr folgt der Hardcore-Zählung und wollt die Pilotfolgen und die Spezialfolgen nicht mitzählen, dann dürft ihr sogar noch 7 Folgen warten. Tschüss.